Herzlich willkommen zu unserem heutigen Produkt-Update-Call, mit welchem wir auf die beiden Lösungen, den First Eagle Amundi International Fund sowie auch den First Eagle Amundi Income Builder Fund, referieren wollen. Mein Name ist Roland Gerhager und ich bin Ihr Ansprechpartner im Third-Party-Distribution-Team hier bei Amundi für Bayern. Ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, sich ein Update zu den beiden angesprochenen Lösungen zu holen. Und meine Rolle heute ist es hier zu moderieren. Denn ich freue mich wahnsinnig, den Investmentexperten aus dem Hause First Eagle heute mit im Call zu haben. Es handelt sich um Jan Vomor. Er ist verantwortlich für den internationalen Vertrieb von First Eagle außerhalb Amerikas und ich freue mich seit Jahren über die gute Zusammenarbeit mit ihm und bin begeistert von seinem profunden Wissen speziell zu diesen beiden Fonds. Und genau das wollen wir heute nutzen. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, servus, Roland und grüß Gott alles zusammen und moin für unsere norddeutschen Freunde natürlich auch. Es ist wie immer eine Freude und Ehre, mit euch in den nächsten 30 Minuten zu teilen.
Fantastisch. So, dann springen wir doch gleich rein in die erste Folie und da zeigt sich doch Ernüchterung, insbesondere wenn wir auf die Asset-Klasse Aktien blicken. Aber wie siehst denn du das mit deinem Blick aus dem Hause von First Eagle, Jan?
Ja, du hast schon recht. Also wir haben hier eigentlich fast durchgehend rote Zahlen, auch wenn es natürlich nicht hier in dieser Farbe auf der Slide ist. Es ist schon ein Hammerjahr für viele Investoren, across the board, wie man so sagt in Amerika. Also es gibt nicht viele Plätze, wo man sich verstecken konnte dieses Jahr. Es gibt natürlich den Dollar, der sehr, sehr stark ist und gegenüber dem Euro 16% fast gestiegen ist seit dem Anfang des Jahres, per letzten Freitag. Das hilft uns, europäische Investoren, natürlich noch ein bisschen, das alles abzufedern. Wenn man natürlich hier in US-Dollar investiert war, ist es nicht ganz so schlimm, wie für unsere Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks, wo die ganzen Zahlen nochmal 16% niedriger sind, und das doch relativ schmerzhaft ist. Und interessanterweise sieht man hier nicht auf der Folie, aber es ist jetzt nicht nur auf den Aktienmärkten ja doch ziemlich schwer dieses Jahr, auch Anleihenmärkte waren ja tiefrote Zahlen. Und das sieht man zum Beispiel, was für Auswirkungen das hat. Ne? Beim Barclays Global Aggregate, das ist ja dieser große globale Bond-Index. Dadurch, dass er dieses Jahr in Dollar fast 20% negativ ist, hat es dazu geführt, dass sogar über 10 Jahre jetzt die 10-Jahres-Performance dieses Indexes im negativen Bereich ist, -1%. Das heißt, er hat innerhalb von 8, 9 Monaten fast die ganze Performance der letzten 10 Jahre vernichtet. Also auf der Bond-Seite ist es vielleicht sogar noch härter, würde ich sagen, als auf der Aktienseite. Weil wenn man sich natürlich die Zahlen anguckt, der MSCI World ist jetzt bei -10 in Euro, year to date, in Dollarzahlen ist es -25%. Aber das bringt den Index auch nur wirklich 1,5 oder 2 Jahre zurück. Der Index generiert immer noch 8% pro Jahr über die letzten 10 Jahre, trotz dieser starken Schwankungen dieses Jahr. Also das ist für langfristige Investoren auf der Aktienseite ist es schmerzhaft, aber es ist jetzt keine absolute Katastrophe. Für Bond-Investoren ist es natürlich schon sehr, sehr schmerzhaft. Man verliert hier innerhalb von 9 Monaten fast 10 Jahre an Performance.
Ja, das ist in der Tat hart. Und da gilt es jetzt einfach mal zu gucken, ja, was kann man dem Ganzen denn noch Positives abgewinnen? Und da sind wir ja schon auf der nächsten Seite, weil wenn die Märkte so korrigieren, könnte das ja Möglichkeiten für bessere Bewertungen aufwerfen, weil sie einfach geringer sind und vielleicht Einstiegsmöglichkeiten bieten. Aber wie siehst denn du das? Sind diese Möglichkeiten schon da, Jan? auf deine.
Ja, also das ist auf jeden Fall schon mal eine Wahrheit, ist das, was wir dieses Jahr erleben, doch eine Art Ernüchterung oder ein Erwecken ist, eine Rückkehr zur Realität, weil die Bewertungen besonders im amerikanischen Aktienbereich waren doch extrem hoch geworden in den letzten Jahren. Wir hatten da echte Exzesse und die werden jetzt langsam bereinigt. Wir sind jetzt schon wieder auf Bewertungsniveaus, die in Amerika noch überdurchschnittlich sind, aber nicht mehr ganz so exzessiv wie noch vor 12 Monaten. Außerhalb Amerika sind die Bewertungen doch sehr interessant. Aber man muss natürlich aufpassen, geringe Bewertungen heißt nicht unbedingt günstig. Überdurchschnittliche Bewertungen heißt nicht unbedingt teuer. Ja, es gibt sehr teure Unternehmen weiterhin in Amerika. Es gibt natürlich Unternehmen, die noch vor einem Jahr 2000 Mal die Gewinne bewertet waren, die jetzt nur noch 600 Mal die Gewinne bewertet sind. Das ist immer noch sauteuer. Ist zwar um 2 Drittel runter, aber ist immer noch sehr, sehr teuer. Auf der anderen Seite, außerhalb Amerikas gibt es viele Unternehmen, die sehr günstig aussehen, aber günstig aussehen muss nicht günstig sein. Man muss hier wirklich aufpassen, dass man selektiv hier nach Qualität sucht, nach Unternehmen, die widerstandsfähig sind, die in einem schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld, was wahrscheinlich die Tatsache sein wird für die nächsten Jahre, dass man da Unternehmen findet, die sich gegen solche strukturellen Headwinds, gegen diese Gegenwinde, sich schützen können. Unternehmen, die in Monopolsituationen oder Oligopolsituationen sind, wo es sehr starke Markteintrittsbarrieren gibt, die dazu führen, dass diese Unternehmen sich zum Beispiel gegen Inflation strukturell schützen können und wo die Kunden entweder keine Wahl haben und einfach da weitermachen müssen oder keine Wahl haben wollen, weil sie einfach die Marke lieben oder die Produkte lieben und sagen, egal, wenn es teurer ist, werde ich trotzdem mehr dafür Geld ausgeben wollen. Da muss man schon sehr, sehr sorgfältig und vorsichtig sein, was diese Bewertung angeht. Ja, es ist wesentlich günstiger als noch vor 12 Monaten und das ist eine gute Nachricht. Aber aufpassen, es gibt immer noch Segmente, die ziemlich stark überbewertet sind. Es gibt Sachen, die sehr günstig aussehen, aber nicht unbedingt günstig sind. Und hier ist natürlich dann wieder, wie gesagt, Sorgfalt und wirklich selektives Angehen, das A und O.
Jan, du hast ja schon eine der Qualitäten und Stärken von First Eagle angesprochen. Das ist die sorgfältige Auswahl von einzelnen Titeln und die Achtsamkeit auf Bewertungen. Wollen wir uns doch in dem nächsten Bild mal anschauen, was denn First Eagle in diesem bewegten Marktumfeld als aktiver Manager denn gemacht hat, wie er denn gehandelt hat und was denn in diesem Jahr bereits im Fonds oder in den beiden Fonds gelaufen ist.
Ja, also keine Überraschung, weil wenn die Bewertungen sinken, gehen wir einkaufen. Das ist in beiden Fällen in beiden Fonds der Fall gewesen dieses Jahr. Interessant zu sehen ist, wir sind nicht jetzt strukturell jeden Monat einkaufen gegangen. Wir waren wirklich auch hier selektiv. Am Anfang des Jahres waren wir eigentlich flach, hatten wir kaum Zukäufe gehabt. Wir haben angefangen, ein bisschen mehr auf der Aktienseite einzukaufen, Ende April, Anfang Mai. Und dann ganz besonders im Juni-Monat, als die Märkte zum ersten Mal ihr Jahrestief erreichten, da waren wir sehr aktiv und zuletzt über die letzten 2 Wochen auch wieder ziemlich aktiv, weil das war wirklich die Momente waren, wo die Bewertungen sehr attraktiv wurden teilweise. Und als Beispiel, Income-Bilder haben wir jetzt am Anfang des Jahres 8 neue Positionen, Aktienpositionen eingebracht. Davon sind 6 alleine im Juni ins Portfolio reingekommen. Ja. Im International Fonds sind 6 neue ins Portfolio reingebracht, davon 4 alleine im Juni. Also es ist schon ziemlich konzentriert, wann wir einkaufen waren. Ohne Überraschung, als natürlich die Märkte am niedrigsten waren. Das war nicht, weil wir wussten, dass es die Märkte wieder steigen würden. Einfach, weil es dann wirklich interessante Unternehmen, also sehr hochqualitative Unternehmen, zu günstigen Bewertungen wir ins Portfolio reinbringen konnten. Das heißt, dass unsere Kassenquote in beiden Fonds eher gesunken ist dieses Jahr. Im International Fonds zum Beispiel waren wir bei 11% am Anfang des Jahres Dann sind wir Ende Juni waren wir bei knapp 6,5%. Dann im Sommer waren wir ja auf der Verkaufsseite bei der Sommerrallye, die wir da hatten, bis noch vor ein paar Wochen. Da sind die Cashquote wieder zurück auf ungefähr 10% gestiegen. Und sie ist jetzt wieder ein bisschen runter, um die 8% beim International Fonds. Ein bisschen ähnlich, mit geringeren Levels, aber ähnlich beim Income Builder. Zudem würde ich sagen, dass unsere Goldpositionen leicht reduziert wurden. Nicht, dass wir da Gold verkauft haben. Wir waren ja Goldverkäufer letztes Jahr und besonders in 2020. Ja, wir hatten damals im Sommer 2020 unsere historische Höchstlevels an Gold erreicht. Über 20% im International Fonds und fast 15% im Income Builder. Und damals hatten wir da von diesen hohen Bewertungen auf der Goldseite profitiert, um Gewinne mitzunehmen und hatten die Exposure da ziemlich stark zurückgeschraubt, zu ungefähr 14% beim International und um die 12%, 11% im Income Builder. Jetzt sind wir leicht darunter und es hat hauptsächlich damit zu tun, dass Gold in Dollar natürlich, nicht unbedingt in Euro, aber in Dollar, dieses Jahr gesunken ist und besonders dass Goldaktien ziemlich stark gesunken sind. Die jetzt so günstig sind, dass wir angefangen wieder auf der Goldaktienseite Nachkäufe zu erledigen, weil wir hier plötzlich gleich, also Unternehmen, die wir vor letztem Jahr, vor eineinhalb Jahren noch 40-50% teurer verkaufen konnten, jetzt wieder zurück ins Portfolio aufstocken können für viel interessantere Bewertungen. Im Income-Builder noch eine Information, und zwar was die Anleihen betrifft. Hier wollen wir ein bisschen noch nicht einkaufen. Wir haben da noch nicht von den höheren Zinssätzen profitiert. Wir sind einfach der Meinung, dass die Wirtschaftslage so schwierig aussieht die nächsten 6, 12, 18 Monaten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einer Rezession in Europa, aber auch vielleicht einer globalen Rezession, dass uns viel lieber ist, zurzeit zumindest noch Qualitätsaktien zu kaufen, zu günstigen Bewertungen, als hier zum Beispiel auf der High-Yield-Seite oder so Sachen, ein bisschen hier ins Abenteuer reinzuspringen. Da warten wir noch lieber ein bisschen ab. Falls eine Rezession kommt und da die Credit-Spreads nochmal richtig steigen, dann könnte man uns wahrscheinlich auch wieder aktiver auf der Bond-Seite sehen, um dort auch attraktivere Anlageopportunitäten zu finden.
Ja, und das heißt nur davon, von der Asset Allocation, auf die wir anschließend auch nochmal einen Blick werfen, nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und zwar auf die Aktien zu referieren. Genau. Und uns da zwei Beispiele, die du da rausgepickt hast, nochmal genauer ansehen, um die Qualität von First Eagle nochmal begreifen zu können.
Ja, danke dir. Das erste Unternehmen, das wir hier vorstellen wollten, ist Ross Stores. Ist ein amerikanischer Einzelhändler. Den wir in beiden Fonds, im International Income Builder, ins Portfolio reingebracht haben im Juni. Und zwar als dann Panikwelle in Amerika stattfand, wegen den schlechten Neuigkeiten von einem Konkurrenten von Ross. Und da der ganze Markt plötzlich Angst hatte, dass die Inflation diese Einzelhändler wirklich zu schaffen machen würde. Und das war für uns wirklich eine super Möglichkeit, da bei Ross wieder einzusteigen. Und zwar ist es nämlich kein neues Unternehmen für uns. Wir hatten das schon jahrelang im Portfolio in der Vergangenheit, mussten es aber verkaufen, weil es einfach zu teuer wurde. Ross ist ein einzigartiges Unternehmen. Es ist kein normaler Einzelhändler. Es ist eine Art Abrechnungsunternehmen. In dem Sinne, dass Ross arbeitet hauptsächlich mit den großen amerikanischen Luxusmarken wie Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein und solche Leuten zusammen, um dann die unverkauften Waren in großen Mengen aufzukaufen und dann in deren Läden, die so ein bisschen so Aldi-mäßig aussehen, also kein großes Design, billige Location und so Sachen, dort diese Produkte, diese Klamotten mit einem 50-prozentigen Abschlag an den Mann zu bringen. Und das ist ein sehr interessantes Business. Erstens, weil es sehr starke Markteintrittsbarrieren gibt und keine Konkurrenz vom Internet. Diese Luxusmarken wollen nicht, dass diese Ware günstig im Internet vorhanden ist. dann ist es lieber, dass es so diskret in diesen schäbigen Läden verkauft wird, damit es keiner wirklich mitbekommt. Und weil die Läden so schäbig sind, gehen normalerweise die Normalkunden von Ralph Lauren, also die obere Mittelklasse, geht da nicht hin. Die wollen natürlich in einem eher schönen Designerladen in der Innenstadt einkaufen gehen, anstatt so hier in den Suburbs irgendwo rauszufahren und in so einem schäbigen Laden da zu wühlen und irgendwas zu finden, das einem gefällt. Aber das Interessante ist, in Krisenzeiten oder in Inflationszeiten, wo die Leute sich doch die Gürtel ein bisschen enger schnüren müssen, haben wir da so Eviktionseffekte. Das heißt, ja, es gibt die traditionellen Kunden von Ross, werden ja vielleicht rausfallen, weil die nicht mehr dort einkaufen können. Aber dann kommt dazu, dass hier die Mittelklasse anfängt zu sagen, okay, ich muss jetzt ein bisschen weniger Geld ausgeben für meine Klamotten, aber ich will jetzt keine schlechte Marke haben. Ich will trotzdem meinen Ralph Lauren Pulli haben oder meine Calvin Klein Unterhose. Und dann gehen diese Leute nicht mehr in den Top-Läden da in der Innenstadt, sondern hopp, verstecken sich dann doch und gehen dann in diese Discount-Variante, um trotzdem an ihre Marke zu kommen. Das ist aufgrund dieser Effekte hat Ross über die letzten 30 Jahren nur ein einziges Mal kein Wachstum der Verkaufszahlen erzielt, und zwar in 2009. Sonst in jedem Rezessionsjahr, wir hatten ja ein paar seit den 80er Jahren, hat dieses Unternehmen weiterhin Wachstum erzielt, wegen dieser Effekte. Und das ist sowas, was wir sehr, sehr interessant finden. Und wir glauben, das ist ein typisches Unternehmen, das in einem inflationären oder rezessionären Umfeld weiterhin eigentlich ganz resilient sein kann und es auch in der Vergangenheit bewiesen hat. Ein zweites Beispiel, auf der ganz anderen Seite der Welt, ist auch ein Unternehmen, das wir sehr, sehr gut kennen. Und zwar das ist das Unternehmen Haupa. Hat wahrscheinlich kein Mensch hier in Deutschland schon mal gehört, aber wenn Sie sich die Fotos angucken, den Tigerbalm, wenn Sie schon mal in Asien waren, den kennen Sie bestimmt. Das ist so ein Wunderbalsam, den man gegen alles Mögliche benutzen kann, und zwar gegen Insektenstiche, gegen Kopfschmerzen, gegen Husten, Heiserkeit und sonst was. Tigerbalm ist mit die bekannteste asiatische Marke überhaupt, vielleicht nach Samsung. In Asien ist es wahrscheinlich die größte Marke, die bekannteste Marke. Es ist ein Unternehmen, das wir 15 Jahre, 16 Jahre im Portfolio hatten, mussten es auch vor ein paar Jahren verkaufen, einfach weil es zu teuer wurde. Und ja, wir konnten jetzt von dieser Krise an den Aktienmärkten profitieren, um es wieder günstig ins Portfolio reinzubringen. Top-Unternehmen, sehr gut gemanagt. Einzigartige Marke, die man einfach nicht duplizieren kann, die weltweit führend ist für diesen Balsam. Und da sind wir sehr happy, dass wir dieses Top-Unternehmen wieder günstig ins Portfolio reinbringen konnten.
Super, danke für die zwei ganz konkreten Beispiele, die einfach auch nochmal zeigen, wie ihr auswählt und wie eure Unternehmen aufgestellt sein müssen, um auch so in schwierigen Zeiten für ständigen Kapitalerhalt zu sorgen. Ja, schauen wir uns doch mal auf der nächsten Seite einfach nochmal die Positionierung an in den beiden Fonds, die ihr in der Asset Allocation aufgestellt habt und vielleicht warum.
Ja, also die Zahlen sind jetzt nicht per Ende September, sondern eine Woche vorher. Wir konnten sie natürlich jetzt nicht in der letzten Sekunde noch, ich habe leider die Daten noch nicht hinbekommen, um sie alles per Ende September abzudaten, aber so großartig hat sich nicht verändert. Die Kassenquote in beiden Fällen ist wahrscheinlich leicht gesunken seit dem 23. September, als ja letzte Woche noch sehr, sehr starke Volatilität am Markt war. Insgesamt hat sich an der Ausrichtung der Portfolios in den letzten Monaten nicht viel verändert. Wir waren eher, besonders im International Fund, waren wir eher einkaufen auf der Wachstumsseite, auf der Growth-Seite, wo wir trotzdem weiterhin untergewichtet sind, aus Bewertungsgründen hauptsächlich, aber nicht mehr ganz so untergewichtet wie noch vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Damals hatten wir fast dreimal so viel Value-Aktien im Portfolio wie Growth-Aktien. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, so um 50% mehr Value als Growth, also immer noch eine ganz gute Übergewichtung auf der Value-Seite, aber nicht ganz so groß. Es ist ja logisch, dieses Jahr haben wir eher Sachen verkauft wie Energieunternehmen, die ja sehr, sehr stark performt haben, oder Unternehmen wie Nutrien, oder John Deere, die auf der Landwirtschaftsseite unterwegs sind, die am Anfang des Jahres auch sehr stark performt haben. Das heißt, eher auf der Value-Seite waren wir am Verkaufen und eher auf der Wachstumsseite am Einkaufen. Wir haben auch Unternehmen wie Alibaba und Tencent, das wir über Prosus besitzen, stark aufgestockt. Sachen wie Naver oder IPG Photonics. Also das ist kein Wunder, das sind natürlich die Aktien, die ja seit Anfang des Jahres am stärksten gelitten haben und wo wir dort mehr aufstocken konnten. Trotzdem weiterhin diese Übergewichtung zu Value und Untergewichtung zu Growth. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder in einem Sektorenbereich. Weiterhin ist unsere größte Übergewichtung in beiden Fonds der Energiesektor. Der war ja vor 2 Jahren so unglaublich günstig, dass wir da massiv einkaufen waren. ExxonMobil ist ja in beiden Fonds eine der Hauptpositionen. Und das ist weiterhin auch der Fall, auch wenn wir hier ein bisschen Gewinnmitnahmen angefangen haben zu erledigen. Also ein anderes Element, das man hier vielleicht auch noch überlegen kann. Seit einem Jahr, 1,5 Jahren, ist doch eine Tendenz in beiden unserer Fonds zu sehen, dass wir mehr und mehr außerhalb Amerikas Opportunitäten finden, sowohl im Emerging Market Bereich als auch in Europa oder in Japan. Das ist auch einfach wieder eine Bewertungssache. Man hat es vorhin schon gesehen, die Bewertungen außerhalb Amerikas sind einfach wesentlich günstiger als in Amerika. Das heißt aber nicht, wir haben es ja mit Ross gerade gesehen, dass man nicht auch in Amerika günstige Qualitätsunternehmen finden kann. Wie gesagt, Gold ist weiterhin relativ hoch, aber nicht ganz so hoch wie vorher. Tja, und hier haben wir die Top 10 Holdings. Hier hat sich nicht viel geändert in den letzten Wochen. Die meisten Namen haben Sie bestimmt schon alle in den letzten Wochen oder Monaten oder gar Jahren teilweise gesehen. Keine großen Bewegungen. Was ich sagen könnte, ist, wir haben auch bei Meta leicht Zukäufe erledigt. Das ist einer der schlechtesten performenden Unternehmen in unserem Portfolio dieses Jahr. Wir glauben aber weiterhin, dass das Unternehmen zu viel Negativität um sich herum sammelt, obwohl es dem Unternehmen gar nicht so schlecht geht. Die Margen sind weiterhin extrem hoch. Ja, der Gewinnwachstum ist nicht mehr so schön wie in den letzten Jahren, aber wir haben das Unternehmen nicht unbedingt für Wachstum gekauft. Wir haben das Unternehmen gekauft, weil es einfach eine unglaubliche Cashmaschine ist und weiterhin unglaublich viel Potenzial hat. Ich meine, viele Leute wissen es nicht, aber Meta ist heute der zweit- oder drittgrößte Investor für künstliche Intelligenz auf der Welt. Der zweit- oder drittgrößte private Investor für künstliche Intelligenztechnologien. Und da hat Meta wirklich einen Wettbewerbsvorteil mit Alphabet, das wir auch in den Portfolios haben, das auch einer der größten Investoren in dem Bereich ist. Weil um künstliche Intelligenz voranzutreiben, muss man natürlich eine Unmengen von Daten haben, um diese Maschinen mit diesen Daten zu füttern. Und wer hat denn mehr Daten auf dieser Welt als Meta und Alphabet? Kaum einer. Und diese Unternehmen sind hier Jahre voraus der ganzen Konkurrenz. Heute machen natürlich damit natürlich kein Geld, aber wir haben da eine schöne Optionalität, würde ich mal sagen. Weil wir zahlen dafür nichts und es kann gut sein, dass in den nächsten 5 oder 10 Jahren Meta damit Hunderte von Milliarden verdient, was sie heute noch, wofür wir heute einfach nichts zahlen und trotzdem ein Unternehmen im Portfolio haben, das weiterhin unglaublich viel Cashflow generieren kann.
Ja, ein fantastisch, super griffiges Beispiel. Und da kommen wir ja gleich zum nächsten Bild, zu den Performance Highlights von den
Ja,
beiden
also
Fonds.
ganz ehrlich, dieses Jahr war jetzt auch für uns kein wunderschönes Jahr. Wir sind ja absolut Returns orientiert. In Euro geht's noch, wie gesagt. Der Income Builder müsste heute schon wieder im positiven Bereich sein, mit der Performance von gestern und von heute, wie es an den Märkten aussieht. Der International Fonds ist wahrscheinlich noch leicht im negativen Bereich am Ende des Tages heute. Aber nichts, kein Grund zum Jubeln. Die Wahrheit ist, wir hatten ein sehr, sehr, sehr gutes erstes Quartal, ein sehr gutes zweites Quartal. Das dritte Quartal war wirklich nicht schön für uns. Öl war runter, Gold war runter. Eher die Wachstumswerte haben eher outperformed als die Value-Werte. Das hat uns natürlich nicht geholfen. Nichtsdestotrotz sind beide Fonds im Vergleich zu ihrer Peer-Gruppe oder ihrer Morningstar-Kategorie weiterhin top. Das heißt, auch wenn wir eigentlich an sich nicht super, super happy mit der Performance sind, es könnte auch viel schlechter aussehen, wenn man sieht, was der Markt macht oder was die Konkurrenz macht. Und wenn man auf die nächste Seite geht und sich mal genau anguckt, was denn hier die Treiber der Performance sind, da hat sich nicht viel geändert in den letzten paar Monaten. Nur, dass die Outperformance von Energie und Gold nicht mehr ganz so stark ist wie noch vor ein paar Monaten. Und deswegen, das ist natürlich, was im dritten Quartal passiert ist, und deswegen die Outperformance nicht mehr ganz so stark ist und die ganze Resilienz nicht mehr ganz so stark ist. Aber allgemein ist unsere Aktienauswahl auf den Value-Aktien sehr, sehr stark gewesen mit Finanzen, Energie, Industrie. Da haben wir teilweise eine Durchschnittsperformance von 10% mehr als der Markt.
Gut. Auf der nächsten Seite nochmal zwei, oder auf den nächsten beiden Seiten nochmal zwei beeindruckende Zeitreihen, die du mitgebracht hast zum Schluss unseres Vortrags.
Ja, genau. Ein Wort wollten wir noch teilen. Wir sind ja gesagt, die ist ja in Absolute Return sind die Performance jetzt nicht unglaublich wunderbar oder schön. Im Vergleich zur Konkurrenz ist es eigentlich ganz gut, aber was wichtig ist, im Kopf zu behalten, diese Fonds versuchen ja nicht, die Volatilität, also die kurzfristige Performance zu maximieren. Unser Hauptziel ist, das Risiko permanenten Kapitalverlustes so gut wie möglich zu vermeiden. Und hier haben wir ein paar Zahlen, die das ganz schön zeigen für den National Fonds 96. Über rollende 12-Monats-Perioden seit 96 hat der Fonds in jedem fünften Fall eine negative Performance generiert, also fast 20% Wahrscheinlichkeit, über eine rollende 12-Monats-Periode Geld zu verlieren. Das passiert halt ab und zu. Das ist einfach der Fall. Es ist zwar weniger als der Markt, aber das passiert. Was wichtig für uns ist, dass wir langfristig kein Geld verlieren. Und da sieht man hier die Zahlen doch ganz klar. Mit dem MSCI World seit 96 hat man trotzdem fast 25% Chancen, Geld zu verlieren über rollende 60-Monats-Perioden. Mit unserem Fonds ist es nur ein einziges Mal passiert zwischen Ende März 2015 und Ende März 2020 nach der ersten Covid-Welle. Und darum geht es bei First Eagle. Es geht darum, kein Geld zu verlieren. Und wie man es auf der nächsten Seite sehen kann, im Marktumfeld, wo die Performance des Marktes nicht so rosig ist, ne? Da performt der Fonds auch relativ gegen den Markt sehr, sehr gut. Wir kommen jetzt gerade raus aus einem Jahrzehnt, wo der MSCI World über 10% pro Jahr generiert hat. Das ist meiner Meinung nach das wird nicht der Fall sein für die nächsten 10 Jahre. Historischer Durchschnitt in der MSCI World ist so zwischen 7 und 8. Aber in einem Umfeld, wo der MSCI World weniger als 5% pro Jahr generiert, da sehen Sie hier die historische Wahrscheinlichkeit, dass wir über diese verschiedenen rollenden Zeiträume, 1, 3 oder 5 Jahre, und in den großen MSCI World, den Wachstum oder den Value MSCI World, doch ganz ständig outperformen. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass im heutigen Umfeld, in den Jahren, die vor uns liegen, wo zwischen Krieg, Inflation, Schulden etc., doch dass die Wahrscheinlichkeit einer starken, langfristigen Marktperformance gering ist, ist diese Lösung, sind unsere Lösungen echt gut bewaffnet, haben es in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier weiterhin die Kaufkraft des Kapitals unserer Kunden schützen können und gleichzeitig im Income wieder eine attraktive Yield generieren können.
Solange man den langfristigen Blick des Investors in den Augen behält. Ja, das ist immer ganz, ganz entscheidend. Und während wir hier die 5 guten Gründe für ein Investment in First Eagle Amundi Fonds aufgelegt haben, haben wir noch eine Frage reinbekommen für dich, Jan. Bei einer Neuinvestition, sollen wir die währungsgesicherte Anteilsklasse oder eher die ungesicherte oder nicht währungsgesicherte Anteilsklasse beim Income Builder wählen? Wie würdest du entscheiden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also allgemein bin ich kein Freund der währungsgehedgten Anteilsklassen. Da zahlt man im Durchschnitt 2% Absicherung pro Jahr. Das muss nicht unbedingt sein, aber jetzt, wo der Dollar gerade so teuer ist, könnte es Sinn machen, da zumindest taktisch mal, vielleicht nicht alles, aber einen Teil in der währungsgehedgten Anteilsklasse zu haben, und um sich da ein bisschen abzuschützen. Und sobald der Dollar, wann, ich weiß es nicht, aber wieder in einem normalen Bewertungsniveau zurückkommt, dann wieder auszusteigen aus dieser währungsgesicherten Anteilsklasse. Also es könnte auf jeden Fall Sinn machen.
Gut, danke für deine konkrete Antwort und deine Aussage. Und jetzt hast du noch einen Zucker mitgebracht für den nächsten Call am 6. Dezember diesen Jahres.
Ja, ich freue mich da ganz sehr, weil dann haben Sie mal eine Pause von mir und haben Sie einen echten Experten, und zwar Max, mein Freund Max aus New York, ist auch Deutscher, spricht sogar noch besser Deutsch als ich. Ich versuche ja aus meinem stockenden Verkehr Deutsch rauszukommen seit 2 Jahren. Es wird noch langsam besser. Der Max kriegt es viel besser hin und er ist ein echter Goldexperte. Er ist bei uns der Portfolio-Manager und der Goldanalyst, Portfolio-Manager für unsere Goldstrategie in Amerika und der Experte auf der Research-Seite für Gold. Und wir werden das nächste Mal ein spezifisches Augenmerk und Fokus auf das Thema Gold haben. Da können Sie auch gerne vorab Ihre Fragen zu uns zuschicken, damit wir die auch dann während dieses Calls beantworten. Und ich würde mich sehr freuen, dass Sie denn dabei sind, weil dann haben Sie einen echten Experten aus dem Global Value Team. Und Sie wissen ja, First Eagle ist der zweitgrößte aktive Goldmanager der Welt. Das heißt, von jemandem wie Max da erster Hand ein Feedback zu bekommen, zu wie sieht es aus mit dem Gold und was passiert dieses Jahr und wie sieht es aus das nächste Jahr, glaube ich, wird super interessant. Und ich freue mich sehr, dass er dabei ist.
Ja, und ich freue mich, Jan, dass du es möglich gemacht hast, einen solchen Experten hier für uns in den Call zu holen. Cool. Darüber hinaus haben wir auf den nächsten Seiten natürlich wie immer unsere laufenden Informationen für Sie, die Sie wie gewohnt gerne abrufen können. Hier nochmal die Übersicht, warum es Sinn macht, in den International Fund zu investieren, weil es eben der aktienlastigere Fonds der beiden ist. Wer auf Ausschüttungen checkert, der ist beim Income Builder bestens aufgehoben. Und die Performance der letzten 5 Jahre spricht für sich. Und jetzt sieht man auch wieder, Value kommt und dieser Blick, obwohl in Growth und Value investiert wird, zeigt sich, durchhalten lohnt bei diesem Fonds. Und die Chancen und Risiken möchte ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Und damit sind wir auch am Ende dieses Fonds, dieses Vortrags angelangt. Ja, herzlichen Dank für deine Informationen aus erster Hand.
Danke dir, Roland. Es ist immer ein Vergnügen und vielen Dank an alle unsere Mithörer und Teilnehmer. Es ist immer ein Vergnügen. Ich freue mich, Sie auch hoffentlich demnächst wieder persönlich hier irgendwo in Deutschland auf einer Konferenz oder in einem One-to-One treffen zu können. Und bitte, wenn Sie Fragen haben, Roland, ich und das ganze Amuni-Team in Deutschland stehen natürlich sehr, sehr gerne für Sie zur Verfügung, um Ihnen in diesen schwierigen Zeiten weiterzuhelfen.
Danke dir, Jan. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir etwas mehr Zeit auch für uns in Anspruch genommen haben. Wir wünschen Ihnen noch eine gute, kurze Woche und viel Erfolg und Freude im Gespräch mit Ihren Kunden zu First Eagle. Machen Sie es gut und auf Wiederhören.
Wiederhören.